Du hörst Wohnsinn und Raumglück,
dein Podcast für Wohn- und Architekturpsychologie.
Wir machen in diesem Podcast diese Thematik bekannt
und wir laden euch ein zu Gesprächen mit interessanten Gästen.
Wir, das sind Martina aus Wien und ich bin Erika aus Hamburg.
Wir freuen uns, dass du heute dabei bist.
Ein herzliches Moin Moin hier aus Hamburg zu einer neuen Folge hier im Podcast. Liebe Martina, bist du bereit für unser Gespräch heute?
Ja, moin nach Hamburg, liebe Erika. Ich bin bereit, bin startklar und ich freue mich auf unsere heutige Gästin.
Wir wollen heute mal über ein besonderes Thema sprechen und zwar über Bewegung und Raum. Und dazu haben wir eine junge Kollegin der Wohn- und Architekturpsychologie bei uns heute zu Gast. Das ist Svenja Rabe aus Innsbruck. Hallo und auch dir ein herzliches Moin. Schön, dass du da bist, Svenja.
Hallo Erika, hallo Martina. In dem Fall muss ich dann sagen, ein herzliches Servus aus Innsbruck. Ich freue mich sehr, euch wiederzusehen und heute ja, bei euch im Podcast sein zu dürfen.
Liebe Svenja, alle unsere Gäste dürfen sich hier selber vorstellen mit den eigenen Worten. Sag du uns doch bitte, was unsere Zuhörerin oder unser Zuhörer von dir wissen sollte.
Danke, Erika. Dann probiere ich mal hier mein Bestes. Ich bin die Svenja. Ich lebe in Innsbruck, arbeite hier und auch online viel. Und zwar bin ich Diplom-Ingenieurin, diplomierte Expertin der Architekturpsychologie, wie ihr beide, daher kennen wir uns, und Yoga-Lehrerin. Und ich habe einige Jahre in der Planung gearbeitet als klassische Architektin. Und habe gleichzeitig aber den Yoga-Weg für mich gefunden und durch die Architekturpsychologie dann eigentlich diese Disziplin geschafft zu vereinen, sodass ich jetzt selbstständig bin und Menschen begleite von ihren inneren Bedürfnissen zu ihren äußeren Räumen.
Sehr schön.
Du vereinst Architektur, Architekturpsychologie und Yoga. Mit der Wohn- und Architekturpsychologie wollen wir ja auch immer Räume so gestalten, dass man in die Entspannung oder ins Wohlgefühl kommt. Yoga hat das auch zum Ziel, sich zu entspannen, durchzuatmen und in die Ruhe zu kommen. Wie beschreibst du die Verbindung zwischen inneren und äußeren Raum?
Ja, Erika, das hast du sehr richtig beschrieben. Die Themenfelder haben definitiv einiges gemeinsam. Sie haben auf jeden Fall diese Ziele gemeint, dass man in Ruhe leben möchte, in Harmonie und Gelassenheit und vor allen Dingen in Gesundheit. Ich glaube, das ist unsere größte Schnittstelle mit der WAP und dem Yoga. Und ja, wenn ich über innere Räume rede, meine ich damit eigentlich das Erleben in uns, also in unserer Gedankenwelt, in unserem Geist. Und unsere äußeren Räume beschreiben für mich eigentlich die Räume, die uns umgeben, also die Architekturen, die gebauten Räume drumherum. Und viele denken immer, sie arbeiten nur an einem Teil, sie gehen zum Yoga, sie meditieren vielleicht, andere bauen sich ein Heim für die Familie oder mieten sich eine neue Wohnung. Aber niemand arbeitet irgendwie mit diesem Innen und Außen zusammen und das mache ich jetzt eben. Ich habe diese beiden Themen vereint und dabei geht es bei mir immer darum, dass die inneren Räume vor den äußeren Räumen stehen. Heißt, ich beschäftige mich erst mit den Gedankenwelten, mit den Wünschen und Bedürfnissen und danach kann ich dann Rückschlüsse ziehen auf die räumliche Situation und diese räumlich zum Ausdruck bringen.
Svenja, du bist ja Architektin, richtig?
Ja, ich bin Diplom-Ingenieurin. Ich habe Architektur studiert, genau.
Architektur und Yoga zu verbinden ist jetzt nicht so eine alltägliche Sache. Was war da der Auslöser dafür?
Ja, ich glaube, da gab es gar nicht so den einen Punkt für. Ich glaube, das war eher so, dass ich mir das jetzt ein paar Jahre angeschaut habe in der klassischen Planung und immer gesehen habe, dass die Anforderungen an Architektur, sei es kam von Kundenseite oder von einer Wettbewerbsausschreibung, immer sehr stark auf Fakten und Zahlen beruht hat. Mir fehlte darüber hinaus einfach diese Verbindung zum Menschen und den Bezug auf die Menschen, die dort wohnen, arbeiten oder sich aufhalten werden. Für mich ist es so, dass ein Gestaltungs- und Planungsprozess etwas sehr, sehr Menschliches und Persönliches ist, irgendwie auch ein bisschen Intimes. Und deswegen sehe ich mich eher als die Übersetzerin der Bedürfnisse meiner Kundinnen und gebe ihren Bedürfnissen den Ausdruck dann im Außen. Und wenn Sie noch nicht wissen, was Ihre Bedürfnisse sind, deswegen kommen ja Menschen oft zum Yoga, bin ich dann auch die Begleiterin für Sie auf diesem Weg, diese zu erkunden.
Schön.
Ja, wir wissen ja, die Wahrnehmung von Grenzen, Hindernissen und Abständen oder auch zu anderen Personen beeinflusst uns, wie wir uns im Raum verhalten. Beengte Räume können zum Beispiel Stress auslösen. Offene Räume fördern Bewegungsfreiheit. Aus der Wohn- und Architekturpsychologie wissen wir, dass man zum Beispiel durch bestimmte Maßnahmen wie Farben, Licht und Material einen Raum verändern kann. Wie öffnet oder vergrößert man zum Beispiel den inneren Raum, um in die Ruhe oder Entspannung zu kommen?
Ich glaube, da gibt es viele Antworten drauf und viele Methoden. Ich glaube, da darf auch jeder seine eigene finden, die passt. Als Yogalehrerin hier darf ich natürlich den Standpunkt des Yogas vertreten. Ja, wir praktizieren natürlich im Yoga verschiedene Techniken. Viele kennen natürlich das Bewegen, die Asanas, die Körperhaltung, die wir praktizieren. Aber es geht auch vor allen Dingen viel um Meditation, um Atemübungen, um Konzentrationsübungen, Sinneslenkungen, eigentlich viele Achtsamkeitspraktiken. Und es sind einfach ein Haufen Tools, die sich damit beschäftigen, einen Abstand zu schaffen in der Reaktion oder wie man direkt reagiert und da einfach mehr Raum zu geben für Gedanken.
Wenn wir über Raumwahrnehmung sprechen, dann haben wir ja in der Wohn- und Architekturpsychologie oft schon gesagt, dass die größtenteils unbewusst abläuft. Und die Raumwahrnehmung, die wir haben, die wird eigentlich durch die Bewegung im Raum etwas geschärft, sagen wir mal. Wir erfahren den Raum über die Bewegung und diese Erfahrungen sind immer in Verbindung mit unserem Körper. Das heißt, die Distanzen, Höhen, Weite, Enge und so weiter, lernen wir ja immer im Kontext unseres eigenen Körpers kennen. Wenn wir jetzt im Entwurfsprozess sind als Architektinnen, dann spielen diese Vorstellungen von Raum und die Erfahrung damit ja eine wesentliche Rolle, um Räume zu schaffen, in denen Menschen sich wohlfühlen. Wie macht sich denn das bei der Ausübung von Yoga bemerkbar?
Beim Yoga geht es vor allen Dingen auch ganz stark darum, dass wir uns auf unsere Sinne konzentrieren. Wir versuchen ja erstmal, möglichst alle Sinne irgendwie mit dem Raum auszuschalten oder wen zumindest sehr stark zu reduzieren. Ganz können wir sie ja nicht runterschalten, das wissen wir alle. Und ich glaube, es geht darum, dass die Leute aus dem Alltag einfach mal, wo sie sehr reizüberflutet sind, in eine stillere Umgebung kommen. Und das kann auch sehr fordernd zu Beginn sein, da meist der Trubel dann im Kopf lauter wird. Doch genau diese Leere oder auch diese Selektion und diese bewusste Filterung durch den Raum von den Sinnen oder der Sinnesreize schafft eben ein Ankommen im Hier und Jetzt in der Gegenwart. Und
Kurze Zwischenfrage. Hilft dir da das Räumliche oder kann da was räumlich sein, das eher störend ist? Also gibt es quasi Räume, wo du sagst, ah, das ist super geeignet dafür oder welche, wo du sagst, das geht gar nicht?
ja, ich habe da mittlerweile einen ganz klaren Filter für welche Räume ja geeignet sind. Das ist auf jeden Fall für mich eher ein, also der Raum ist sehr klar, bedeutet, ich kann die umgebenden Raumelemente klar erkennen. Es sind irgendwie keine fragwürdigen Ecken zu sehen, wie durchsichtige Vorhänge, die vielleicht auch was verstecken könnten oder so. Es geht viel darum, dass es beruhigende Farben sind, ein schlichtes Dekor. Es gibt aber wirklich alles zu finden von diesem Lifestyle der hippen Yoga-Studios, die auf sich betonen, setzen, alles hochpoliert, schwarz-weiß, große Fensterfronten mit starker Lichteinwirkung bis zu, ja, ich sag mal, sehr indisch angehauchten Räumen mit sehr viel bunten Farben, Teppichen, viel mit ganz vielen Reizen eigentlich spielen. Also da gibt es von bis. Und ich bewege mich sicherlich auf dieser reizarmeren Richtung, aber nicht zu reizarm. Also ich setze dann ganz bewusst Sinnesreize, die ich schaffen möchte, wie Naturelemente, beruhigende Farben. Es ist alles ähnlich angehaucht zu Praxisräumen, Gesundheitsräumen von Physio-, Psychotherapieräumen. Wir dürfen halt nicht vergessen, oft wird Yoga als Lifestyle gesehen, aber es ist tatsächlich ja eine Philosophie, eine Lebensart und zielt auf Gesundheit ab.
Ja, für mich ist das so, dass es deutlich macht, es gibt eine große Sehnsucht nach dieser Ruhe, die wir brauchen in dieser lauten Welt. Ob das jetzt wirklich im Geiste ist oder tatsächlich auch in unseren Räumen, wenn wir zur Ruhe kommen wollen. Und du hattest vorher schon mal geantwortet, dass unsere Sinne ja aktiv sind. Für mich, und das ist, was Martina ja auch weiß, ich bin davon überzeugt, dass wir mehr Sinne haben als diese bekannten fünf. Und da frage ich dich jetzt mal, Svenja, wie sieht es eigentlich mit der Orientierung aus, also dem Sinn für Orientierung? Und bin aber auch noch überzeugt, dass wir einen Gleichgewichtssinn haben, der uns sozusagen verlässlich auf einem Stuhl sitzen lässt. Innenräume sind ja meist statisch und Yoga ist ja moderat dynamisch. Wie kommen hier unsere Sinne zum Einsatz? Und Doppelfrage, wie ist es eigentlich beim Tanzen?
Also voll. Ich kann verstehen, dass du auf jeden Fall den sechsten, siebten Sinn, Orientierung und Gleichgewicht mit einbeziehen möchtest. Die wichtigsten Sinne auch, die wir beim Yoga ansprechen, weil es genau dort eben dann um die Körper und um die Raumwahrnehmung geht und um ein besseres Verständnis eigentlich über unsere räumliche, statische Position im Körper. Und es geht ja meistens um diese Drei-Punkt-Lage. Drei Punkte spannen eine Fläche auf, sagen wir. Du hast deinen Fuß und platzierst beide Hände an der Wand. Du hast eine geometrisch stabile Funktion. Und darum geht es eigentlich auch im Yoga. Es ist eigentlich was sehr Geometrisches. Also da haben wir wieder schön den Sprung zur Architektur. Ja, dass wir schaffen können, stabile Haltungen im Raum einzunehmen mit unserem Körper. Und ich glaube, das hilft uns extrem stark, denn wir bewegen uns eigentlich den ganzen Alltag durch in bekannten Bewegungsabläufen, aber hinterfragen nie, was wir damit machen. Wie herum liege ich im Bett? Meistens gleich. Wie herum steige ich aufs Fahrrad? Meistens von der gleichen Seite. Oder wie sitze ich an meinem Schreibtisch? Und wie fühlt es sich dann mal an, eine andere Haltung einzunehmen? Und was macht das mit meinem Blickwinkel auch zum Raum? Ich glaube, Yoga kann da einfach viel mehr Optionen und Möglichkeiten einem geben, die auch rückenschonendes Heben nachher verinnerlicht haben oder die ein Abfangen im Sturz ermöglichen. Und ich glaube, es geht dann eben ganz viel ums Schulen des Körpergefühls und um seine Grenzen kennen mit seinem Körper.
Sehr schön beschrieben, Svenja.
Ja.
Ich finde auch ganz toll, was du erwähnst, dass man einfach die Perspektive wechselt. Und das hat ja manchmal langfristige Folgen, sage ich jetzt
Oh
mal.
ja.
Und auch diese Beschreibung, weißt du, so diese körpereigene Statik, die man so hat, so man nimmt ja auch so Haltungen ein, so irgendwie, was heißt denn bequem stehen oder sitzen oder die einen lungern und so, nicht? Und da bewusst das einmal anders zu machen, das macht eigentlich viele Türchen auf. Ich finde, das hast du jetzt echt schön beschrieben, diesen Blick mal auf Yoga und Raum. Ich hätte jetzt noch eine Frage, und zwar, hast du den Unterschiede bemerkt zwischen was, Erika, du winkst ganz aufgeregt.
Ja, weil die Frage nach dem Tanzen noch nicht beantwortet war. Das
Ja,
würde ich gerne
Svenja,
noch, Svenja, dazu
das
sagen.
Tanzen fehlt noch.
Und du merkst dir mal deine Frage, Martina.
Also, ich möchte sehr gerne auf die Frage mit dem Tanz eingehen. Aber ich würde auch gerne nochmal auf Martina eingehen mit dem Perspektivwechsel. Denn jeder kennt, glaube ich, die klassische Asana, unseren herabschauenden Hund, wo wir eigentlich uns abstützen mit beiden Füßen und beiden Händen und eigentlich so ein Dreieck am Boden machen und durch unsere Füße hindurchschauen. Und ich finde, das ist eigentlich die perfekte Metapher dafür, einen Perspektivwechsel einzugehen. Und nicht nur im Raum und in den Gedanken, sondern einfach sich physisch umzudrehen und dadurch auch mal, ja, das zu adaptieren, wie ich dann im Alltag mit Menschen vielleicht rede, wie ich im Alltag agiere. Deswegen, ich glaube, man darf diese Haltung gerne immer aus verschiedenen Blickwinkeln selber auch betrachten, ob ich sie jetzt metaphorisch sehe, ob ich sie rein körperlich sehe oder geometrisch. Und eine Sache möchte ich unbedingt sagen, das ist mein absolutes Highlight. Ich glaube, wir haben hier im Podcast eine sehr 3D-affine Zuhörerschaft. Ich denke, es sind viele ArchitektInnen oder Innengestalterinnen da. Und für mich ist meine Lieblingsasana ja fast die halbe Vorbeuge, die Ardha Uttanasana nennen wir sie im Sanskrit.
Beschreib
Und
die mal bitte. Ja.
ja, da steht man mit beiden Füßen am Boden und beugt seinen Oberkörper in einer geraden Linie parallel zum Boden nach vorne. Quasi in so einem rechten Winkel steht man. Und das ist ganz spannend, weil alle haben gelernt, heutzutage die fanciesten 3D-Sachen im Raum zu bauen, digital im Raum. Aber wenn es darum geht, sich einfach mal zu verorten selbst, den Rücken gerade zu machen, parallel zum Boden, kommen schon die größten Schwierigkeiten eigentlich auf. Und es ist super herausfordernd, weil wir einfach mal diese Position verlassen, wo unsere Füße am Boden sind, unsere Augen und unsere Ohren quasi in einer Ebene. Und schon haben wir wieder dieses Dreipunktsystem, was sich verändert und wo wir schon wieder Schwierigkeiten kriegen.
Diese Anpassung an den Raum, mir fällt jetzt gerade spontan ein Beispiel ein, Svenja. Es gibt ja Kulturkreise, wo man die Türen und die Eingänge so macht, dass du quasi über eine Schwelle trittst und gleichzeitig ist aber die Türhöhe nicht so hoch, dass du eintreten könntest aufrecht, sondern du musst dich bücken, damit du durchkommst. So, und das ist eine gewisse Haltung, also eine gewisse Demut, die man durch diese körperliche Haltung denjenigen entgegenbringt, wenn man das Haus betritt. Und das finde ich auch eine ganz schöne Sache. Stell dir mal vor, wir sind es ja auch so gewohnt, sage ich mal, dass alles an unser Körper angepasst ist, weil wir planen das ja alle so, dass wir Platz haben und dass wir aufrecht gehen und so. Und daher finde ich es ganz schön, mal sowas zu bedenken, was eigentlich Raum oder wie wir uns verhalten könnten im Raum oder was es eben verändert, wenn wir uns anders da drinnen verorten, wie du sagst.
War
Das
das
schöne
schöne trotzdem noch,
Beispiel.
ich würde gerne noch mal auf meine Frage nach dem Tanzen zurückkommen. Bitte sehr.
Ach, schon wieder.
Lass mich da nicht raus. Bitte.
Erika, die
Also,
schwingt gerne ihr
ja,
Tanzbein.
ich finde alles, dass wir reden ja also im Augenblick über Yoga und das sind ja, ist ja ganz spezielle Körperbewegungen. Aber ich finde, Tanzen ist ja etwas sehr Freies und auch sehr unterschiedlich. Und auch da verändern wir ja unsere Haltungen. Deswegen würde ich dich gerne dazu nochmal befragen. Was denkst du darüber?
Ja, ich verstehe auf jeden Fall, woher diese Verknüpfung kommt vom Yoga und Tanzen, weil ja diese Verbindung von Körperhaltungen irgendwie ja auch eine Choreografie immer ist, zumindest in einigen Yoga-Stilen. Mein Blick ist irgendwie jedoch ein anderer. Also für mich ist der Tanz ein Sport oder wenn du es jetzt nicht sportlich betreibst, vielleicht ein Hobby. Und Yoga ist für mich eine Philosophie. Also diese körperliche Praxis gehörte tatsächlich am Anfang gar nicht zum Yoga dazu. Es ging darum zu meditieren. Und meditieren tut man, um sich eigentlich mit einer höheren Macht zu verbinden und mit anderen Menschen in der Gemeinschaft zu sein und diese Verbindung zu leben. Und um diese Meditation auszuführen, das lange Sitzen, hat man gemerkt, dass man Muskelmasse braucht. Und hat deswegen erst später tatsächlich die Asanas, die Körperhaltung, hinzugefügt.
Okay.
Und alle Körperhaltungen im Yoga sind definitiv eine Kombination für eine ganzheitliche körperliche Betätigung. Und wenn ich da jetzt so an Balletttänzerinnen denke zum Beispiel, Erika schüttelt schon den Kopf, vielleicht nicht
Ja.
das beste Beispiel,
Nee.
aber okay, sagen wir es so, im Yoga ist auf jeden Fall die Ganzheitlichkeit der Bewegungen gegeben und die meisten Sportarten, und ich schließe jetzt da mal den Tanz ein, zielen eigentlich darauf ab, immer eine Körperhaltung, ein Körpermuster zu verstärken. Dein Körper baut sich immer speziell dann auf die perfekte Ausübung für diese Sportart um. Und im Yoga haben wir das eben nicht. Im Yoga wollen wir ganzheitlich gesund sein. Genau.
Okay, super,
Ich glaube,
danke.
es ist ja auch für viele so, also ich habe das auch so wahrgenommen. Ich habe, als ich Yoga begonnen habe, das ist echt schon einige Zeit her, da war das ein harter Yoga, ja. Das kennst du bestimmt, ja. Und das hat sehr viel eben auch mit dieser Ruhe und der Meditation zu tun. Und ich bin dann irgendwann einmal danach immer gedacht, so, jetzt mache ich mal ein anderes Yoga. Und ich war ein bisschen erschrocken, weil das ja ganz was anderes war. Und ich kannte das so eigentlich nicht. Ja. Also das war wirklich mehr so eine sportliche Betätigung und Gymnastik und dehnungsmäßig, sage ich mal. Aber es war ganz was anderes wie in diesem Yoga, so wie ich es kennengelernt hatte, wo du wirklich sehr auf dich, auf dein Inneres reduziert bist und einfach das mal wahrnimmst in aller Ruhe.
Ja, es gibt definitiv sehr, sehr unterschiedliche Stile. Es gibt definitiv auch ganz unterschiedliche LehrerInnen. Ich glaube, das ist auch gut. Und das bedeutet auch, dass jeder irgendwie seinen Platz dort finden kann, wie es praktiziert wird. Ob es jetzt für einige eher das Mantrensingen ist, das wirklich Anbeten einer höheren Macht, für andere eher eine körperliche Praxis. Die anderen gehen ganz bewusst hin, um ihr Nervensystem zu regulieren. Ich glaube, es ist letztendlich egal, aus welchem Grund du hinfindest, bei einer längeren Praxis, bei einem tieferen Einstieg, glaube ich, erfährt jeder alle Vorteile, die Yoga noch mit sich bringt, egal was die Ausgangsintention war.
Ja, sehr schön. Sag mal, Svenja, ich habe mal ein bisschen recherchiert vorher so zum Thema Raum und Bewegung im Raum und da ist mir der Psychologe Kurt Lewin unter die Augen gekommen. Der hat schon 1940 herausgefunden, dass unser Lebensraum wie eine Landkarte, dass man sich das so vorstellen kann, und zwar bestehend aus Bedürfnissen, Zielen, Hindernissen, Hilfen und Barrieren. Er schrieb, dass Bewegung im Raum nur verständlich wird, wenn man all diese Faktoren zusammennimmt, die diese Bewegung verursachen oder verhindern. Da würde ich jetzt noch mal gerne anschließen die Frage an dich: Worauf achtest du bei der Einrichtung der Yogaräume? Du hattest ja schon gesagt, was für dich irgendwie wichtig ist, und du bietest aber auch Retreats an anderen Orten an. Was ist da denn wichtig für dich?
Ja, wie ihr wahrscheinlich ja schon wisst, ist auch eben das Thema die Gesundheitsräume, der Yoga-Raum mein Abschlussthema gewesen mit der WAP, weil sich irgendwie damit jetzt noch niemand so ganz intensiv beschäftigt hatte. Und ich habe tatsächlich echt so eine Checkliste erstellt für meine Raumkriterien. Ich glaube nämlich daran, dass wenn der Raum richtig gestaltet ist und ich meine damit, dass es ein Safe Health Space quasi ist, habe ich ihn jetzt selbst getauft, dass er dann aktiv eben zur Praxis beitragen kann. Und für mich ist eigentlich super wichtig, neben all diesen Sachen, die ich vorhin schon genannt habe, dass er auch traumasensibel ausgerichtet ist im größten Sinne, dass wir wirklich schaffen, dass wir ankommen können im Raum und nicht gestört werden von außen, sei es akustisch, geruchsmäßig, visuell, kann jemand hineinschauen. Kann jemand ungebeten den Raum betreten oder wo befinden sich jetzt Türen und Fenster im Raum? Und wie positioniere ich dann die Menschen im Raum? Das kann dann viel noch so rausholen. Für mich ist dann irgendwie wichtig, zum Beispiel jetzt bei Retreat-Locations, dass wir eine große, sichere Umgebung kreieren, in der wir nicht gestört werden können. Tatsächlich ist auch ganz entscheidend oft das Licht. Nicht nur direkte Einstrahlung, Blendwirkung. Ich habe irgendwie schon alles gesehen und alles erfahren. Ich habe schon geschwitzt am Strand in der Sonne in einer Schala. Und für mich geht es eigentlich irgendwie immer darum, dass ich selbst die Einflüsse regulieren kann, Licht dimmen, Fenster öffnen, aber auch, dass ich mit meinen Tools vom Yoga, mit Räucherstäbchen etc. die Sinne und die Reize aktivieren kann, die ich genau möchte.
Ich würde jetzt ganz gerne mal auf ein Kriterium eingehen, und zwar auf die Distanz, wenn ja im Raum und die Distanz der Yoga-Teilnehmerin zueinander. Es gibt ja diese intime Distanz von bis zu 75 Zentimeter nach dem Amerikaner et al. Ist das beschrieben. Dann gibt es die persönliche Distanz, 45 bis 1,20. Ja, also so viel Distanz hat man normalerweise zwischen Freunden und Bekannten. Und dann gibt es diese öffentliche Distanz, so ab 3,6 Meter. Wie ist es eigentlich, wenn du jetzt unterschiedliche Größen von Räumen hast? Wie wirkt sich denn das aus? Hast du das auch schon erlebt, dass wenn du jetzt zum Beispiel in einem Raum bist und die kommen so die ersten Teilnehmerinnen, dass es immer so Orte gibt, wo sie die ersten immer hingehen, so wie im Restaurant, wo man sich quasi immer den Platz sucht mit dem Rücken in der Wand und mit einem guten Überblick? Oder ist das total unterschiedlich?
Ja, es gibt definitiv die Leute, die die Wand im Rücken haben wollen, alles im Blick haben wollen auch. Vielleicht auch aus Angst, dass jemand sie dabei sieht, nicht beurteilt werden zu wollen, was ja ein großes Thema auch beim Yoga ist, das sich nicht vergleichen. Tatsächlich bin ich zum Beispiel eine Person, die total abgelenkt ist davon, wenn Menschen sich vor ihr befinden im Raum, wenn ich selbst in eine Yoga-Klasse gehe, nicht als Lehrende. Und ich gehe deswegen in die erste Reihe. Dort kann ich Konzentration halten, den Fokus auf die Wand und let's go. Also da gibt es unterschiedliche Präferenzen. Andere setzen sich dorthin, wo die Musik am leisesten ist. Andere dort, wo vielleicht gelüftet werden kann. Und ich habe ja viele Kurse, langfristige Begleitungen. Und eigentlich suchen Menschen sich oft immer wieder den gleichen Platz. Sie finden immer wieder in ihre Position zurück und finden dort die Sicherheit. Und das kann dann oft schon einfach der Impuls sein, den es braucht, an dem Tag zu sagen, und heute darf sich jeder einmal nochmal den Platz wechseln und du gehst dorthin, wo du noch nie warst. Und das führt schon zu so viel Irritation und Neuerung, dass die gleichen Asanas schon wieder ganz anders erscheinen.
Ich kann mich an unser gemeinsames Meeting erinnern, das wir erst kürzlich hatten, als wir uns alle von der Wohn- und Architekturpsychologie getroffen hatten, in einem recht beengten Raum, sage ich mal, für die Anzahl an Menschen. Und es ist, finde ich, auch interessant, wie sich doch viele dann immer ganz automatisch denselben Platz wieder wählen, ja? Und am nächsten Tag genau automatisch wieder dorthin gehen, an dem Platz, an dem sie am Vortag gesessen hatten. Es ist auch interessant.
Ja, aber ich
Total.
finde es
Und die
unsere.
Erika,
Ja.
die hat da ja ganz toll diese Zettel hingelegt. Dies ist dein Platz. Und das fand ich eine mega coole Geste, weil wir das genau auch im Yoga haben. Die Matte ist dein Space. Hier bestimmst du über das, was passiert. Das ist dein sicherer Ort. Und den hat die Erika dort nämlich auch ganz klar markiert. Und das hilft dabei, wenn enge Räume da sind, dass du weißt, hier geht niemand über deine Grenze hinaus. Hier bestimmst du. Und erst wenn dieser Raum sich aufdehnt, wenn er größer werden darf, wenn wir uns vielleicht zu dritt in diesem Raum getroffen hätten, dann hätten wir uns fast verloren gefühlt.
Ja.
Aber dann wären diese Grenzen nicht so klar nötig gewesen und wir hätten in diesem Raum dazwischen so viel mehr kreieren können.
Ja, schön spannend und danke, dass du das nochmal erwähnst, Sven. Ja, das ist mir einfach tatsächlich auch wichtig, intuitiv. Ich denke gar nicht darüber nach, aber ich finde dennoch auch sehr schön, immer mal den Blickwinkel zu tauschen. Also diese Aufforderung, die du dann sagst, wir suchen heute mal einen neuen Platz, finde ich einfach auch so wichtig. Also nicht nur für die Körperwahrnehmung, sondern auch für die innere Gedankenwelt. Ich bin eine, die am nächsten Tag immer woanders sich hinsetzt. Immer. Martina.
Ich hätte noch eine Frage, Svenja. Was sind die größten Unterschiede eigentlich, wenn du jetzt Yoga in einem Raum anbietest oder wenn du tatsächlich Yoga im Freien machst? Weil das ist ja auch ein Raum, nicht? Weil du sagst, du gehst in solche Retreats und vielleicht hat man nur so ein Dach oder ein Segel drüber oder man ist auf einer Lichtung zwischen Bäumen, auf einer Wiese. Ist da irgendetwas, wo du sagst, boah, das macht schon immer einen Riesenunterschied, ob ich jetzt in dem Raum bin, wo ich halt Wände und Decke habe oder in diesem Raum draußen?
Ja, also für mich ist das schon ein klarer Unterschied. Irgendwie, klar, wenn wir diese Lichtung haben, nennen wir es jetzt einfach mal draußen im Wald einsam sind, dann können wir diesen sicheren Raum total leicht halten und wir haben eigentlich super die Synergieeffekte mit all diesen Erholungsfaktoren von der Natur. Ich bin ja hier in der Stadt und hier gibt es einige Parks und das ist tatsächlich nicht so einfach, einen Park zu finden, eine Grünfläche zu finden, in der wir wirklich Sicherheit gewährleisten können. Es geht dann viel darum, dass spielende Kinder den Ball plötzlich einfach reinschießen können. Oder ja, die Geräusche von der Straße und alles ist dabei. Und es ist definitiv eine andere Art der Praxis. Es ist deswegen nicht schlechter oder besser. Es zielt sicherlich auf andere Dinge ab. Ich glaube nicht, dass man in so einem Outdoor-Space in der Stadt traumasensibel zum Beispiel unterrichten kann.
Was meinst du denn mit traumasensibel genau?
Im Yoga kann es. Es ist ja eine Form der Therapie, es ist Körpertherapie, Körperarbeit. Statt vom Kopf zu denken, kommen wir vom Körper und bearbeiten dadurch unsere Themen. Und das kann passieren, es ist normal, dass das passiert ab und an, dass Themen hochpoppen und dass es halt einen gewissen Rahmen braucht, um diese Gefühle zuzulassen. Ich kenne zum Beispiel sehr, sehr gestresste Menschen, die zum ersten Mal in die Yoga-Klasse gehen, haben extrem Probleme eigentlich, Ruhe zu finden. Und wenn sie dann die Ruhe zulassen, strömt es aus ihren Augen nur heraus, und sie lassen es fließen, was absolut in Ordnung ist und dort auch der Raum dafür da ist. Und solche Gefühle aufzufangen, diese Gefühle in einem Raum zu halten, das braucht halt so ein paar Kriterien, die man vielleicht eben nicht im Outdoor-Yoga unbedingt erfüllen kann.
Ja, sehr schön. Also hier in der Stadt, ich bin ja in Hamburg mit sehr viel Gewässer und hier sehe ich oder wird manchmal auch Yoga auf dem Stand-up-Paddling angeboten. Das ist auf jeden Fall my own space, ja. Wobei die Einflussfaktoren oder die Störfaktoren da natürlich relativ groß sind, ne? Also durch Wellen alleine schon. Ja,
Echt?
Martina, ich habe noch mal eine Frage, Martina, an dich. Machst du eigentlich Yoga? Du hattest vorhin gesagt, du hättest Hatha-Yoga begonnen.
Ja, ich habe lange Zeit Hatha-Yoga gemacht und da haben sich die Übungen auch verinnerlicht. Und bei mir ist es so, ich suche eigentlich die Gruppe nur noch, sozusagen die Yoga-Gruppe im Freien. Also ich mache das tatsächlich dann, wenn es warm ist draußen. Und wenn ich weiß, dass bei uns da im Park, das bei mir ums Eck, da gibt es dann das Yoga draußen unter einem schönen Baum und da kannst du einfach hin und dann gibst du danach eine Donation. Aber sonst mache ich das zu Hause. Da fühle ich mich wohl, ich kenne die Übungen, das hat sie verinnerlicht. Das tut auch richtig gut. Also ich finde beide Aspekte irrsinnig schön. Ich finde es schön, wenn du Krafttraining oder Sport machst und du hast dann dieses ganze Dehnende. Und ich finde natürlich den Aspekt dieses Ruhefindens total schön. Wenn man das schafft, dass es immer dazugehört, ich glaube, dann ist echt viel erreicht.
Wie ist es mit dir, Svenja? Wie häufig machst du denn Yoga?
Also ich glaube, das hat sich über die Jahre auch verändert. Es gab sicherlich Zeiten, wo ich täglich streng körperlich praktiziert habe. Und ich glaube, das darf sich auch immer wieder verändern im Laufe der Zeit, im Laufe des Lebens, sich den Situationen anpassen. Derzeit mache ich jeden Tag Yoga, aber nicht unbedingt körperliche Praxis. Vielleicht ist es mehr ein Schütteln und Springen am Morgen, um die Gelenke zu lockern, oder es ist ein Tanzen und Singen in der Küche, vielleicht ein Spaziergang in Stille. Yoga ist ja wirklich sehr viel auch, was man in den Alltag transformiert. Und dieses, wir nennen das immer Yoga off the mat, davon mache ich sehr, sehr viel. Bestimmt jeden zweiten Tag praktiziere ich auch selber.
Und bei dir, Erika, sag
Ja,
mal.
ich wusste, dass diese Frage kommt. Ich habe ein paar Sessions gemacht und ich finde es auch eine schöne Körperarbeit. Ich finde einfach, ehrlich gesagt, und ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein billiger Einwand, zu wenig Zeit. Aber Ich bewege mich täglich, also gleich morgens, und ich mache eben einfach auch so Dinge wie Atemübungen oder auch mal Qigong und eben auch dieses Pilates und Schütteln und sowas alles, Dehnen, also ganz unterschiedliche Dinge, und ich meditiere, also das mache ich. Und da finde ich auch, wenn man das vergleicht, Architektur oder Räume und Yoga und Bewegung, ist für mich so irgendwie jetzt am Ende dieses Gespräches so deutlich geworden, es ist eigentlich immer die Achtsamkeit, die wir brauchen. Also einmal für uns selber, ne, die Körperwahrnehmung, aber dann auch eben im Raum. Und ich fand ganz interessant dein Beispiel, Svenja, von dem du gesagt hast, sich selber mal so im 90-Grad-Winkel so beugen. Das mache ich auch hin und wieder. Und ich finde das äußerst entspannend tatsächlich so für den Rücken und für die Beine. Das tut mir wirklich gut. Und wie gesagt, ich bin, glaube ich, auch sowieso ein beweglicher Mensch. Ich denke auch gerne auch mal andersrum. So, also, und ich bin auch eine, die sagt, lasst uns doch auch mal die Höhe im Raum ein bisschen so berücksichtigen, weil typischerweise wird sehr viel Schränke, Stühle, Tische, alles unten so um den im Raum herum und immer an die Ecken möglichst oder an die Wände. Und ich bin da eben auch sehr dafür, das auch mal anders zu überlegen. Kann man da auch mit Höhen oder ja mit Unterschieden so arbeiten? Also insofern bin ich im yogaschen Sinne irgendwie schon auch bewegt, würde ich
Sehr
sagen.
schön. Ich sehe schon unsere Zuhörerinnen jetzt im herabhängenden Hund. Ich sehe
Genau.
es.
Ja, Sven, ja. Letzte Frage. Warum sollte man unbedingt Yoga machen, deiner Meinung nach?
Ja, kurz und knapp für deine Gesundheit, körperlich und genauso mental. Ich glaube, dieses Flexibelsein mental ist eigentlich der größte Gewinn, den wir kriegen können. Für ein besseres Miteinander sollte man Yoga praktizieren, für ja, einen besseren Umgang mit der Welt. Und es ist echt egal, aus welchem Grund du anfängst, ob du es aus Spaß machst, ob du Gemeinschaft suchst oder Anschluss, ob du es als Sport siehst oder einfach nur neugierig bist. Es ist egal, mit welcher Intention du kommst, die darf sich ändern und du ziehst daraus, was du für dich rausziehen möchtest.
Wunderbar, danke. Ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Dann beenden wir diese Folge heute. Ich sage herzlichen Dank an dich, liebe Svenja, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses wirklich interessante Gespräch. Und ich sage Tschüss nach Wien, Martina, an dich bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank euch beiden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Vielen Dank, liebe Svenja. Ich
Wohnen
freue
Sie
mich,
nun
wenn wir uns
Traumglück.
wiedersehen.
Wir
Bis
danken
bald.
dir fürs
Baba aus Wien.
Zuhören und hoffen, es war etwas Interessantes für dich dabei. Hast du Fragen zum Thema? Dann besuch uns bitte auf unserer Website wohnsinn-und-raumglück.com. Dort kannst du gerne einen Kommentar hinterlassen und findest immer aktuelle Infos und weiterführende Links zum Thema. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin grüßen euch Erika aus Hamburg. Tschüss
und Martina aus Wien. Tschüss und Baba.